Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist Kean Gaffrey.
Moin, moin. Euer Lieblings-Podcast-Duo wieder zusammen. Auch heute für euch da. Freue mich auf die Episode mit dir, mein Bärchen.
Ich freue mich auch und unsere Lieblingsstammis haben natürlich oder sind unserem Aufruf gefolgt und haben zahlreich Sprachnachrichten geschickt. Ich habe ein paar rausgesucht zu Chris Führig. Soll er wechseln oder nicht? Und wenn ja, wohin? Wir hören mal zusammen rein.
Ich glaube, dass das mit Chris Führig und Bayern ganz gut passen könnte, aus beiderlei Sicht. Chris Führig könnte natürlich maximal nächsten Schritt gehen. Für die Bayern macht es absolut Sinn, gerade auch wenn man den Preis anguckt. Ich glaube, der europäische Markt gibt da vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht viel anderes her. Wenn du einen Spieler aus England verpflichten wollen würdest, in einer ähnlichen Kategorie, würdest du mindestens 50, 60 Millionen bezahlen. Und so kann man vielleicht sogar noch irgendwie Serge Gnabry damit reinbringen, dass der zurück nach Stuttgart geht in die Heimat und da vielleicht wieder verletzungsfrei komplett dauerhaft zur alten Stärke findet.
Schöne Grüße an André. Chris Führig, das ist der dynamische Marco Reus. Ne? Der ist wie ich aus der Nähe von Dortmund, genauer gesagt aus Castrop-Rauxel, wurde wie Reus in Dortmund ausgemustert, war nicht gut genug und soll jetzt für teuer Geld zurückgeholt werden. Habe ich meine Zweifel. Vor allen Dingen, ich habe einen guten Rat an Chris Führig. Ich bin BVB-Fan und ich würde ihn gerne im BVB-Trikot sehen, aber lieber Chris, guck dir an, wie Dortmund Fußball spielt und guck dir an, wie Leverkusen oder Stuttgart spielt und dann weißt du, wo du hingehörst, beziehungsweise wo du nicht hingehörst. Leider.
Beim Bayern eigentlich, glaube ich, passt er nicht so rein. Ich fände es schon cool, wenn er bei Stuttgart bleiben würde. Aber ich sehe ihn auch bei Leverkusen oder Dortmund.
Ich finde, es ist ein Kann, aber nicht Muss-Transfer. Wenn man bedenkt, dass er jetzt noch nicht so lange diese Leistung gezeigt hat, muss man sich halt echt überlegen, hat er das Niveau für Bayern? Auf der anderen Seite ist es halt natürlich ein Preis und ein Alter, wo man sagen kann, das kann man durchaus mal wagen.
Servus Kili, servus André. Meine Meinung zu Chris Führig, also ich würde Serge Gnabry verkaufen, weil er sehr oft verletzt ist und auch Bayern braucht, wie die Nationalmannschaft, so einen kleinen Tapetenwechsel, denke ich. Und Gnabry weg, dafür Führig, eventuell auch Koman für viel Geld jetzt noch verkaufen, ist auch oft verletzt und dafür irgendwie Flo Wirtz kaufen. Und dann hätte man im Mittelfeld von mit Flo Wirtz, Musiala, Chris Führig und Sané, die vier Deutschen, das wäre schon für die Zukunft ein mega, mega Mittelfeld.
Das wird teuer, Killy.
Ja, es wird sehr teuer. Florian Wirtz ja jetzt auch, die neuen Marktwerte von Transfermarkt sind ja gestern rausgekommen, 110 Millionen Euro wert. Den kriegt man da losgeeist und wir alle haben den Papa von Florian Wirtz gehört, den einige DAZN-Reporter für sogar den Opa halten. Den musste ich jetzt gerade nochmal
bringen. Du bist aber auch nachtragen.
Ja, den musste ich gerade nochmal bringen. Nein, Spaß. Also ich glaube, Florian Wirtz wird mindestens mal noch nächstes Jahr in Leverkusen bleiben, was danach passiert. Vielleicht sogar bis 2026, muss man mal schauen. Chris Führig, ich möchte nochmal eine Sache dazu sagen. Ich finde das sehr charmant auch mit den BVB-Gedanken.
Ich finde dynamischer Marco Reus, ne? Danke, den Wink mit dem Zaunfall habe ich verstanden. Sehr lustig.
Ja. Genau, der war auf jeden Fall sehr lustig. Da merkt man, dass die Stammplatz-Community immer schön die Ohren spitzt und uns zuhört.
Genau, ja.
Sehr, sehr
da.
Cool. Nee, ich finde den Dortmund-Gedanken tatsächlich spannend, weil er war ja da in der Jugend, dann war er mal in Köln, dann war er wieder zurück, dann war er in Paderborn. Eigentlich ist der Mann ja irgendwie ein Ruhrpottler und gehört in die westdeutsche Ecke. Hat ja auch bei Schalke in der Jugend erstmal angefangen damals. Da ist für mich nur die Sache, dass ich glaube, dass der BVB bis zum Schluss im Sommer sich erstmal bemühen wird, Jadon Sancho irgendwie dauerhaft zu kriegen. Dann haben sie einen Jamie Bynoe Gittens da rumrennen. Dann haben sie vor anderthalb, zwei Jahren einen Karim Adeyemi geholt, der überhaupt nicht in der Spur ist. Den müsstest du erstmal loswerden. Sie haben einen Daniel Malen, der wahrscheinlich gehen wird. Vielleicht kommt da doch nochmal Sebastian Kehl auf Chris Führig zu, könnte ich mir vorstellen. Erst recht, wenn Mislintat vielleicht doch noch in Dortmund landet, dann ist da wieder irgendwie eine Konstellation und ein Kontakt hin. Vielleicht sind die Bayern da nicht ganz konkurrenzlos um Chris Führig. Aber ich glaube, dass die Bayern sehr früh dran sind. So.
Also Transferphase wird wieder spannend. Ne? Wir merken schon. Kean Gaffrey plant schon den BVB-Kader.
Ja, wir müssten uns hier eigentlich so eine Reistafel aufmachen und schon hin und her planen. So. Ich finde es spannend. Ne? Weil das sind ja jetzt durchaus Konstellationen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, die du beherzigen musst.
Absolut. Übrigens, größter Transfer letzten Sommer, wer war's?
Harry Kane,
genau der. Und der kann möglicherweise am Samstag doch, ich mach mal eine ganz smoothe Überleitung, doch mitmachen gegen den BVB.
Ach ja?
Ja, wollen wir reinhören bei Michael Schröer?
Ja, komm.
Der war beim Training, der Junge.
Moin, moin aus München, André. Ich habe gute Nachrichten für alle Fans des FC Bayern. Bei Harry Kane, da ist ja weiterhin nicht hundertprozentig klar, ob er nach seiner Sprunggelenksverletzung aus dem Spiel gegen Darmstadt, dem 5:2 am Samstag gegen den BVB, spielen kann. Die Tendenz, die geht aber jetzt klar dahin, dass er es bis dahin schafft. Kane, der war gestern wieder im Teamtraining dabei. Er absolvierte zwar nur einen Teil der Einheit, aber gut möglich, dass er heute das komplette Training wieder mitmachen kann. Dann dürfte er im Einsatz am Samstag auch nichts mehr im Wege stehen. Bei zwei anderen Spielern, da sieht das ein bisschen anders aus. Bei Manuel Neuer und Alexander Pavlovic. Da könnte es sein, dass es sehr, sehr eng wird. Die waren gestern nicht beim Team dabei, absolvierten beide nur eine individuelle Einheit. Also, wie schon gesagt, im Hinblick auf Dortmund, das wird sehr eng. Das war es erstmal aus München. Mach's gut, André. Bis bald. Ciao, ciao.
Kili, also im Normalfall, und das klingt jetzt fies, aber so in den letzten Jahren sehen die Dortmunder Manuel Neuer ja auch gar nicht in München.
Der war gut.
Ne, also der BVB, der, wir haben da schon öfter drüber gesprochen, der pupt sich ja normalerweise mal so ein bisschen ein. Aber man muss schon sagen, also erstens Pavlovic, für viel Stabilität gesorgt zuletzt. Und auch, klar, Neuer, ne, wichtige Leute. Und ja, ein angeschlagener Harry Kane dann noch.
Zu Pavlovic möchte ich noch einmal sagen, dass der absolute Marktwertgewinner ist, laut den neuen Werten, von 2 auf 25 Millionen hoch, habe ich gesehen. Also 1000% oder so nach oben. Schon richtig krass, was 13 Bundesligaspiele so mit einem Marktwert machen können. Nicht nur in die Nationalmannschaft ihn befördert haben. Ja, alles wichtige Spieler. Das gilt aber für den BVB auf der anderen Seite genauso. Gregor Kobel ist irgendwie gefühlt seit Wochen ein Fragezeichen. Ja. Da muss man auch nochmal abwarten.
Zumindest haben die Nationalspieler alle trainiert. Die waren alle zusammen dabei. Das heißt, möglicherweise konnte man sich ein bisschen was ausdenken fürs Spiel bei den Bayern.
Ja, und auch die haben richtig Druck, weil wenn man Julian Nagelsmann jetzt nochmal im Ohr hat von den letzten 2-3 Tagen, dann hört man, dass sich an dem Kader vielleicht 2, 3, maximal 4 Positionen Richtung EM nochmal verändern werden. Das heißt, Schlotterbeck, Süle, Hummels, wen wir da noch so alles rumlaufen haben. Ne, es wird sehr, sehr eng und die haben natürlich Druck, sich jetzt zu zeigen, wenn sie noch dabei sein wollen.
Was es auf jeden Fall brauchen wird in München, ich glaube, da sind wir uns einig, ist Mut. Also ohne Mut hat es der BVB auch schon mal versucht, wird es sehr, sehr eng.
Ich erinnere mich an das Hinspiel 0-4.
Ja. Ne?
Harry Kane. Ja. Ja, ich hoffe, dass es ein spannendes Spiel wird, weil ja, nochmal, es geht ja auf diesen Plätzen 3, 4, 5 immer auch noch um sehr, sehr viel. Bayern und Leverkusen da vorne sind weg. Auch der VfB Stuttgart ist fast schon außer Reichweite für den BVB. Also jetzt wäre es mal Zeit, ein Achtungszeichen zu setzen, auch für Edin Terzic.
Auch für Edin Terzic, definitiv. Gepfiffen wird das Ganze übrigens von Harm Osmers. Hat BVB nicht so richtig gute Erinnerungen dran. Ne? Hat die in Köln mal Punkte gekostet. Aber ja, das wird wahrscheinlich nicht der Grund sein in dem Spiel jetzt.
Glaube ich auch nicht.
Lass uns noch einmal bei den Bayern bleiben. Wir haben
es ist auch, kurz, das muss ich nochmal sagen, es ist auch sehr, sehr witzig, dass wir nur bei Bayern gegen Dortmund immer den Schiri nennen vorher. So in der Woche ist bekannt gegeben worden, der Schiri ist jetzt da. Bei keinem anderen Spiel, warum machen wir das bei Köln gegen Bochum nicht, wer der Schiri ist?
Ja, so, vielleicht,
oder?
Sind die nicht so laut nach außen hin.
Was aber
so
jedes Mal, merkst du das?
Ja, ja, stimmt schon. Ja,
jedes Mal, wenn dieser deutsche Klassiker ist, dann guckt man so 2-3 Tage vorher drauf, ah, wer ist denn Schiri? Jetzt gibt es hier die Pressemitteilung, der und der wird Schiri. Okay, krass.
Ist vielleicht in den letzten Jahren auch eine Menge passiert, nicht nur in dem Spiel, sondern rund um beide Mannschaften. Also ich glaube, die Dortmunder, die waren Ende letzter Saison auch nicht so zufrieden, teilweise auch zu Recht mit den Leistungen der Schiedsrichter. Also von daher, ja, man müsste eigentlich auch noch wissen, wer vierter Offizieller ist und so. Aber wir wollen es mal nicht ausreizen jetzt.
Ja.
Lass uns nochmal bei den Bayern bleiben und zu Matthijs de Ligt kommen, denn ja, da war ja so ein bisschen die Frage, wie geht es mit dem weiter? Nach dem Sommer hat er sowieso erstmal noch Vertrag, das ist das eine, und der denkt auch gar nicht an einen Wechsel, hat er jetzt gesagt, Kili.
Ja, das ist doch gut.
Oder?
Ich freue mich. Ich bin ja großer Matthijs de Ligt-Fan. Ja, ich bin auch großer Fan seiner Freundin.
So, das ist bei dir, das hast du, glaube ich, direkt vor dem Wechsel schon gesagt, ja, dass das da der größte Reiz an Matthijs de Ligt für dich ist.
Ne, aber bin ja trotzdem noch glücklich vergeben.
Ja, wissen wir alle.
Das muss ich an der Stelle jetzt auch nochmal einmal sagen. Nein, ich finde nach wie vor Matthijs de Ligt, klar, viele haben ihn in Erinnerung einfach bei Ajax Amsterdam, wo er sehr, sehr jung mit 19, 20 Jahren, glaube ich, Kapitän wurde, wo er dann bis ins Champions League Halbfinale kam, wo er dann unglücklich gescheitert ist damals an Tottenham und dann diesen Wechsel gemacht hat zu Juventus, wo er an Chiellini und Bonucci am Anfang nicht so richtig vorbeikam und so, aber sich dann auch entwickelt hat, ein bisschen mit Fitnessproblemen dann nach München kam. Aber ich finde, Thomas Tuchel war auch so ein bisschen der falsche Trainer für Matthijs de Ligt. Ich glaube, Matthijs de Ligt freut sich sehr, sehr darauf, dass es im Sommer einen neuen Trainer gibt. Und ich glaube, Matthijs de Ligt hätte diese Aussage nach dem Länderspiel auch nicht gemacht bei den Kollegen von Sky, dass er seine Zukunft bei Bayern plant, wenn der Trainer nicht wechseln würde im Sommer.
Also ich halte de Ligt auch für einen überragenden Verteidiger. Ich habe in den letzten Wochen irgendwann mal gesagt, also wenn ich einen Verteidiger verpflichten wollen würde als Bayern München, dann würde ich einen holen wie Matthijs de Ligt oder am besten Matthijs de Ligt. Und ich glaube auch, der hatte ja unter Thomas Tuchel erst einen schweren Stand, hat aber dem Ganzen jetzt getrotzt, spielt ja auch regelmäßig, muss man ehrlicherweise sagen. Was aber schon auch wichtig ist, ist, dass er sich durchsetzt im Sommer. Also egal, was da kommt und wer da kommt und wer alles fit ist, er muss sich beim neuen Trainer auch durchsetzen, weil sonst kommt man vielleicht irgendwann auch mal auf den Gedanken, dass nicht immer nur der Trainer ist.
Ja, 100%, da gebe ich dir recht. Mir fällt da aber auch nochmal auf, wenn ich die drei Innenverteidiger bei Bayern aktuell vergleiche, Upamecano, Kim und de Ligt, dann ist de Ligt derjenige für mich, der am wenigsten Scheiß macht. Bei Upamecano, ja, weißt du, da alle 15 Spiele kommt man dicker Bock. Bei Kim hat mir manchmal das Stellungsspiel, auch das Eröffnungsspiel gar nicht gefallen. Und Matthijs de Ligt ist jemand, der reißt jetzt nicht mega nach oben raus, aber ist auch nicht super nach unten und hat dann große Probleme mit irgendwelchen Böcken.
Also bei Kim hatte ich teilweise das Gefühl, der muss sich erstmal an die Bundesliga gewöhnen, was ja verrückt ist, wenn du aus der Serie A kommst, ne? Also das ist ja eigentlich, normalerweise müsste das ja ein sehr ähnliches Niveau sein, aber der hatte da auch teilweise, fand ich genau wie du, große Probleme auch irgendwie mit dem Spieltempo, also ganz merkwürdig.
Ja, deswegen, De Ligt behalten ist schon gut.
Kili, gar keine Probleme mit irgendeinem Spieltempo hat Toni Kroos, denn der bestimmt es. Der entscheidet, ja, wie das Spieltempo gerade aussieht.
Unser Toni.
Unser Toni macht es nächstes Jahr auch bei Real Madrid weiterhin. Er hat seinen Vertrag oder wird jetzt seinen Vertrag um ein Jahr verlängern. Ist alles ausgehandelt, muss man noch unterschreiben.
So sagt es zumindest Transferexperte Fabrizio Romano.
Der hat oft recht auch.
Genau, der hat oft recht. Also die sind sich sehr, sehr nah, die beiden Parteien. Eigentlich wurde sich über alles schon geeinigt oder soll sich geeinigt worden sein und jetzt ist nur noch das finale Gespräch und dann die Unterschrift anstehend.
Überrascht mich ein bisschen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich finde, der ist auf einem Niveau, wo du eigentlich auch nicht aufhören solltest, ne? Also ist ja wirklich noch sehr, 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 sehr stark. Aber ich hätte gedacht, jetzt mit der Rückkehr in die Nationalmannschaft nochmal das große Turnier mitnehmen und dann mit dem Europameisterschaftspokal die Karriere beenden.
Aber weißt du, was ihn, glaube ich, reizt?
Nee.
Der 17.07.
Welches Jahr?
Dieses Jahr. Der 17.07. dieses Jahr, drei Tage nach dem EM-Finale, 10 Jahre Jubiläum, Toni Kroos bei Real Madrid, nochmal ein Jahr weiter.
Ach stimmt, mit der wäre am 30.06. sonst ausgelaufen und
genau,
so.
Genau,
ja, verstehe.
Mit Kylian Mbappé zusammenspielen, die 10 Jahre voll machen, zweistellig bei Real Madrid, der Dirigent bei den Königlichen. Ne, dann kriegst du noch einen Alfonso Davis dazu, dann hast du da diese jungen Wilden neben dir mit Camavinga, mit Tchouaméni.
Ja, Tobi Altschäffel hat so schön gesagt in der letzten Folge, der hatte wieder den Taktstock in der Hand und das ist ja auch so ein bisschen die Rolle von Toni Kroos und ich finde Real Madrid und da können sich ganz, ganz viele Vereine eine Scheibe von abschneiden, die machen das überragend, wie die erfahrenen Spieler mit den Jungen zusammenbringen, wie die alle auf ihre Spielzeiten kommen, wie die voneinander lernen, das ist schon stark.
Du, und es kann ja auch sein, dass Toni Kroos im Sommer gerne aufgehört hätte. Aber vielleicht ist Perez und sind die Bosse von Real auf ihn zugekommen und sagen, Toni, bitte, 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 unsere jungen Spieler, wir brauchen dich noch ein Jahr nochmal. Du musst nochmal den großen Papa und Dirigenten für alle spielen. Wir machen das so zusammen mit deinem Kumpel und Kompagnon Luka Modric. Aber bitte nochmal ein Jahr, damit wir die Jungen auf Strecke bekommen. Weil so ein Bellingham oder dann Mbappé, die spuren dann noch nicht. Da musst du in deiner Kabine dann nochmal ein, zwei Takte sagen.
Eine Personalie haben wir noch. Bei Schalke 04 kommt natürlich keine Ruhe rein. Ne? Das ist dein Schalke, würdest du wieder sagen. Ne?
Das ist mein Schalke.
So, jetzt ist Ex-Torwart und mittlerweile, was war er eigentlich? Guck mal, die haben so viele Leute bei Schalke 04, ich weiß gar nicht, was Matthias Schober jetzt am Ende überhaupt für eine Position hat.
Matthias Schober war Leiter der Knappenschmiede.
So, Leiter der Knappenschmiede ist er bald nicht mehr.
Genau, genauso wie Gerald Asamoah soll er zum Saisonende gehen, hört man zumindest, hat unser Kollege, Sportbildkollege Maximilian Wessing exklusiv berichtet gestern. Ja, das ist mein Schalke, wieder aktuell, schmeißen alles raus, der Verein liegt in Trümmern, ich weiß nicht so richtig, was da los ist, viele unfähige Menschen leider nach wie vor am Werk und man zerfleischt sich gegenseitig und jetzt schießt man dieses Schalker Gesicht, was man vor 2-3 Jahren bewusst installiert hatte, mit so Legenden wie Schober, mit so Legenden wie Asamoah und wie sie alle hießen, macht man jetzt wieder kaputt. Zu guter Letzt fehlt nur noch, dass der gute U19-Trainer Norbert Egger rausgeschmissen wird. Das wäre jetzt noch die Krönung, die Kirsche auf der Sahne.
Das ist das Schöne, ne? Man muss Kilian Gaffrey immer nur so kleine Schalke-Häppchen hinwerfen und dann redet der sich in Rage, man braucht selber gar nichts
mehr. Ja, weil mir auch jedes Mal die Fans wieder so leid tun und da auch wirklich, ich habe es ja selber gemerkt, auch die Zeit, dass dort wirklich Leute in Amt und Würden sind, die keine Ahnung haben, die nur auf sich selbst schauen und nur selbstgerecht da rumlaufen und sagen, wir sind die Könige von Schalke und so, einen dicken Maxen machen, aber nichts dahinter und den Verein wirklich in den Bankrott führen. Das ist so armselig und regt mich so geisterkrank auf.
Irre Wutrede von Kilian Gaffrey. Und bevor du dich noch weiter an Rage redest in Sachen Schalke 04, machen wir Deckel drauf jetzt.
Ja, Deckel drauf, Freunde. Und dann hören wir uns morgen wieder. Hodio.
Bis dann. Ciao, ciao.
Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.